Was weißt du über Santa Fe?
Kalifornien, sonnig.
Das ist nicht Kalifornien.
Scheiße, ist Santa Fe nicht in Kalifornien?
Nein, das ist in New Mexico.
Oh Gott, siehst du? Also offensichtlich viel zu wenig. Viel zu wenig. Wie unangenehm.
Okay, aber du weißt, dass Santa Fe existiert.
Santa Monica ist aber in Kalifornien.
Ich glaube ja.
Oh Gott, ja, siehst du, ich hab hier falsch gedacht. Ja, doch, ich habe schon mal von Santa Fe gehört. Ja, irgendwelche US-Serien spielen da auch. Du sagst mir jetzt auch welche.
Bestimmt auch irgendwie gibt es ganz viele tolle Songs darüber. Ich weiß tatsächlich auch nur zwei Dinge und nicht mal über Santa Fe, sondern eigentlich nur über New Mexico, den Bundesstaat. Einerseits dort spielt Breaking Bad, glaube ich, in der benachbarten Stadt, Albuquerque. Und dort lebt und forscht, also dann wieder in Santa Fe, nicht Albuquerque, unser heutiger Gast.
Ja, es war aber ein weiter Weg bis nach New Mexico. Sie wurde in Thüringen geboren, damals noch direkt am Todesstreifen in Ostdeutschland, hat dann erst in Jena Psychologie studiert und dann ihren Doktor in Verhaltensökonomie gemacht. Das heißt, sie hat sich dort in ihren Forschungen die Frage gestellt, warum treffen Menschen diese oder jene Entscheidung?
Oder was machen Entscheidungen oder Vorgaben mit Menschen, ne? Und sie ist über die Humboldt-Uni in Berlin, über die Universität Konstanz am Bodensee dann in den USA gelandet und beschäftigt sich heute mit spannenden Themen, wie zum Beispiel der Impfpflicht. Kennen wir alle noch aus der Corona-Pandemie, ist jetzt auch schon wieder fast so ein bisschen vergessen, das Thema. Und daran anschließend mit der Akzeptanz von Klimaschutz. Und damit sind wir bei uns im Klimalabor, denn das Ergebnis ihrer bisherigen Forschung klingt für mich so ein bisschen beunruhigend. Sie sagt nämlich, oder die Forschung sagt, falsch gemacht kann Klimapolitik dazu führen, dass man selbst die Leute verliert, die Klimaschutz und die Klimaschutzmaßnahmen eigentlich von sich aus unterstützen würden. Warum ist das so? Auf welche Vorgaben oder Pläne zum Beispiel trifft das zu? Und was können wir eigentlich stattdessen machen? Das können wir sie jetzt fragen, denn sie ist bei uns zu Gast im Klimalabor. Wir sagen guten Morgen nach Santa Fe, Dr. Katrin Schmelz.
Guten Morgen oder guten Nachmittag. Zurück nach Hause.
Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich schon viel über Santa Fe zu lernen. Und bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor bitte unbedingt bei Apple Podcasts oder Spotify.
Ganz genau, dankeschön. Katrin Schmelz, bevor wir anfangen, einmal riesengroßen Dank, dass Sie tatsächlich so früh aufgestanden sind. Es ist 6 Uhr in Santa Fe gerade. Haben Sie wenigstens einen schönen Sonnenaufgang gehabt schon?
Die Sonne ist noch nicht aufgegangen.
Noch nicht aufgegangen.
Und anders als an fast allen Tagen hier sieht der Himmel auch bewölkt aus. Das passiert eigentlich fast nie.
Das ist also
zumindest ein Tag hier.
Ja, und zumindest mit dem sonnig hatte ich noch recht.
Ja, das ist ja, glaube ich, Wüstenlandschaft, oder? Das ist also New Mexico, weil es tatsächlich so ein bisschen an Mexiko angrenzt und dann so Wüstenlandschaft.
Genau, es ist die Hochwüste, es ist ganz toll, das ist im Prinzip der Wilde Westen. Also wenn man sich an Cowboy-Filme erinnert, so sieht es hier aus.
Die wurden alle da gedreht.
Und das ist toll, ja. Man kann auch tolle Cowboy-Hüte hier kaufen.
Und ich habe das nicht falsch in Erinnerung. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen berühmt für schöne Sonnenauf- und Untergänge, oder? Die Landschaft dort oder die Region dort?
Ob es dafür berühmt ist, weiß ich nicht. Es ist berühmt für Chili auf jeden Fall. aber es gibt, der Himmel ist immer ganz klar, weil wir eben so hoch sind. Wir sind auf über 2000 Metern und alle Farben sehen sehr intensiv und klar aus. Von daher, also ja, ich finde die Sonnenauf- und Untergänge und die Regenbogenbögen toll.
Sehr schön. Das klingt toll. Sie sind ja der Forschung wegen dorthin gegangen zum Santa Fe Institut. Was ist denn an Santa Fe oder an dem Santa Fe Institut so reizvoll?
Das Santa Fe Institut ist wahrscheinlich der beste Arbeitsort, den man sich vorstellen kann. Es ist ein man würde sagen, ein Think Tank. Es ist ein reines Forschungsinstitut. Wir sind nur 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben 1500 Besucher jedes Jahr. Es gibt keine Disziplinenabgrenzung. Meine Kollegen hier sind Physikerinnen, Physiker, Mathematiker, Biologen. Also wir kommen aus allen Richtungen und die Idee ist einfach, Leute aus ganz verschiedenen Richtungen zusammenzubringen, um neue Ideen zu generieren. Und das übergeordnete Thema ist Komplexität. Also viele Prozesse in menschlichen Interaktionen, in physikalischen Systemen, in biologischen Systemen funktionieren eben nicht statisch, sondern es sind komplexe Zusammenhänge. Und das verbindet uns.
Das heißt aber, Sie haben noch nicht überlegt, nach Deutschland zurückzukehren angesichts der Veränderungen in der Wissenschaft und vor allem in der Wissenschaftsförderung in den USA. Da gibt es ja auch den großen Plan von Dorothee Bär, der Wissenschaftsministerin in Deutschland, dass Forscherinnen wie Sie vielleicht zurückkommen.
Also ich muss leider sagen, dass ich gestern in 10 Wochen nach Kopenhagen fliegen werde und dort meine nächste Stelle antrete an der Technischen Universität in Dänemark.
Weil Kopenhagen besser bezahlt, oder?
Weil sie mir eine Stelle angeboten haben, aber schon vor 3 Jahren, die ich dann um 3 Jahre verschieben konnte, um eben den Luxus, den akademischen Luxus in Santa Fe noch zu genießen.
Und was genau ist das dann in Kopenhagen? Also geht das auch in Richtung, das war jetzt Impfpflicht hatten wir, wir haben Klimaschutz. Worum geht es dann dort?
Das ist in einer Section für nachhaltiges Verhalten an der DTU in Kopenhagen.
Das ist ja dann die richtige Stadt dafür, glaube ich.
Ja, und absolut. Immerhin Europa. Ich glaube, da dürfen wir uns als Europäer immer freuen.
Und näher an zu Hause, ja.
Und wenn Sie sagen, Sie werden auch da weiter zum Thema nachhaltiges Verhalten forschen, was nehmen Sie aus den USA zu diesem Thema mit?
Man hört lange nichts.
Okay. Große Frage.
Große Frage. Ich nehme ganz viel mit im größeren Zusammenhang. Also meine Forschung zu nachhaltigem Verhalten bezieht sich auf Klimaschutz speziell, aber allgemeiner auch auf die Nachhaltigkeit von politischen Institutionen und insbesondere von liberalen Demokratien. Sie hatten das ja vorhin schon erwähnt, ich bin an der ostdeutschen Grenze groß geworden. Ich habe ein autoritäres System erlebt als Kind. Jetzt in den USA sieht man so manche Sachen, die mir einfach bekannt vorkommen. Mhm. Und ich frage mich, wie politische Institutionen eine Gesellschaft, eine Kultur generieren können, die diese Institutionen selbst nachhaltig bestehen lässt. Also wenn eine Regierung, eine Demokratie es nicht schafft, Werte zu schaffen und zu erhalten, die genau diese Demokratie unterstützen, dann gibt es eben dieses Backsliding und dann rutscht man zurück in autoritärere Gesellschaftsformen. Und das ist so im größeren Zusammenhang. Also die Mechanismen, die wir bei den Klimaschutzmaßnahmen finden, lassen sich möglicherweise auch auf die größeren institutionellen Zusammenhänge übertragen.
Haben wir dort in dem Bereich und damit dann, also speziell auch in Ostdeutschland, weil man gerade da ja häufiger inzwischen mal hört, ich wünsche mir auch einen Führer, eine Führerin mit ein bisschen strengerer Hand zurück. Haben wir das in Deutschland trotzdem besser gemacht mit den Institutionen, dass die nachhaltiger sind, also diese liberale Demokratie? Oder ist das einfach nur so ein Zufall, dass wir noch nicht so abgerutscht sind wie die USA jetzt?
Also es ist definitiv besser in Deutschland, das ist klar. Und man muss sich überlegen, welche Erfahrungen machen die Menschen in ihrem Alltag und welche Stärken und Kompetenzen entwickelt man dabei. Hm. Und in den USA ist in den Alltagserfahrungen, einfach auch durch die große Ungleichheit hier, die mich stellenweise massiv geschockt
finanziell
hat.
Finanziell,
aber das hängt natürlich auch zusammen mit den Arbeitsplatzerfahrungen, die die Menschen machen. Also wenn man in stark hierarchischen Unternehmen arbeitet und da Kontrolle und Autorität Tag ein, Tag aus erfährt, wird man nicht die Kapazitäten entwickeln, um sich zu organisieren, als autonome Gruppe im Prinzip oder als unabhängige Denkende und sich zu Protesten zu organisieren zum Beispiel.
Und diese Ungleichheit hat Sie haben gerade angesetzt, Sie haben gesagt, das hat Sie stark schockiert. Also man hört ja immer davon, man kann die USA auch bereisen, aber man muss wahrscheinlich wirklich vor Ort dann auch dazu forschen, um das so zu erleben. Oder wo haben Sie das erlebt?
Ja, ich wusste das natürlich, dass es mehr Ungleichheit hier gibt, aber das Tag ein, Tag aus zu erleben, ist was ganz anderes. Also meine Tochter hat Freunde in der Schule, deren Eltern sich keine Krankenversicherung leisten können und andere leben in einem Palast und das ist die gleiche Schule. Also es ist so wirklich massiv. Auch die Gehälter gehen unfassbar weit auseinander. Man sieht ganz viel Armut und ganz viel Reichtum.
Traurigerweise würde man dann ja sagen, immerhin gehen die noch zur selben Schule. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Da findet ja die Trennung häufig schon statt. Was macht das denn dann? Also Sie sagen ja, man wird dann sich nicht organisieren und zum autonomen Bürger oder Bürgerin werden. Was macht das ansonsten mit der Akzeptanz gegenüber politischen Entscheidungen?
Also eine Sache, die mich auch sehr überrascht hat, das ist weniger die Akzeptanz von Maßnahmen, aber da sieht man dennoch, wie diese politischen Regelungen die Menschen beeinflussen. Es gibt unfassbar viel soziale Unterstützung hier auch unter den Menschen. Und als ich noch in Deutschland war, war so für mich das Klischee der Amerikaner, ach, die sind oberflächlich freundlich, aber die meinen es nicht wirklich, wenn sie dich zu sich nach Hause einladen. Aber wir haben hier so viel Unterstützung erfahren, womit ich in Deutschland nie rechnen würde. Ich würde natürlich auch nicht hier damit rechnen, aber solche Sachen, also ich bin überzeugte Radfahrerin und in Santa Fe ist das ziemlich weird und seltsam.
Keine also Fahrradwege.
Ja, genau. Und wir haben kein Auto. Und eines Morgens, als es ausnahmsweise in der Wüste mal geregnet hat, klopft ein fremder Nachbar an die Tür und sagt, hey, kann ich euch zur Schule fahren? Ihr habt doch kein Auto. Es regnet doch.
Und okay.
Das ja, ich habe eine Regenjacke.
Ja.
Genau, also
er wahrscheinlich nicht.
Da kommt dann die Deutsche wieder raus und sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur die schlechte Kleidung. Ja, aber genau. dieser Spruch, die sind ja nur oberflächlich, der schützt natürlich auch uns immer ein bisschen davor zu sagen, irgendwas Schlechtes muss an dieser Freundlichkeit ja auch sein.
Ja, ja aber das, der Mechanismus, glaube ich, der da ist, in Deutschland wissen wir, auch nicht jeder ist damit einverstanden, dass das gut genug funktioniert, aber in vielerlei Hinsicht kümmert sich der Staat um die Schwächeren. Ja. Und hier kann man sich absolut nicht darauf verlassen. Also man kann absolut nicht davon ausgehen, dass diejenigen, die wirklich leiden, denen es nicht gut geht, vom Staat aufgefangen werden. Und dadurch entwickeln sich Prozesse, dass Leute, also riesen Geldspenden an Lehrer geben, weil Lehrer sehr wenig verdienen hier. Okay. Oder also das ist so. Untereinander wird sich sehr, sehr viel geholfen, zumindest hier, ich weiß nicht. Ich denke immer, Santa Fe ist nicht in den USA, weil alles hier doch sehr, sehr, sehr
Wobei ich sagen kann, dass ich eine ähnliche Erfahrung durchaus auch in Texas gemacht habe. Tyler, Texas, nennt man so Bible Belt, also die sozusagen der Bibelgürtel der USA. Also sehr, sehr konservativ, so wie man sich das dann da auch vielleicht vorstellen mag. Und da war das auch so, also auch für mich damals noch überraschend. Um aber jetzt mal von da auf die Mechanismen zu kommen.
Ich muss noch wissen.
Noch einmal
ich muss noch, du hast das Stichwort Fahrradwege genannt. Ich möchte jetzt wissen, gibt es in Santa Fe Fahrradwege?
Also es gibt einen River Trail, das ist so ein Weg, der am Fluss lang geht. Der ist nicht nur, der ist auch für Leute, die ihre Hunde Gassi führen und so weiter. Okay. Und dann gibt es an manchen Straßen so einen Streifen an der Seite, wo Fahrräder fahren können. Hm. Aber meistens bin ich das einzige Fahrrad mit dem Fahrradanhänger für meine Tochter hinten dran. Und das ist ganz interessant.
Das ist auch ein schönes Bild.
Ja. Wir sind auch bekannt hier als die Mutter mit Kind, die mit zwei Koffern
die Deutsche
angekommen
mit dem Fahrrad.
Hat und kein Auto hat. Ja, genau.
Stadt bekannt.
Aber was interessant ist, wir hören oft Hupen von Autos. Und das ist entweder Leute, die Daumen hoch und ganz begeistert sind, dass wir Fahrrad fahren, oder Leute, die sich massiv aufregen, dass wir ihre
ich kenne aus Berlin nur
Platz ihre Autos.
Ich kenne aus Berlin nur ein zweiteres.
Aber dann sind wir ja eigentlich schon an dem Mechanismus oder bei den Mechanismen, über die wir sprechen wollten. Ein Teil von Klimapolitik ist ja auch Verkehrspolitik. Und in Ihrer Forschung beschreiben Sie ja, dass wenn man das zur Regelung macht, das sogar dazu führen kann, dass Akzeptanz oder Unterstützung für Klimaschutz verloren geht. Können Sie uns das erst einmal grob erklären, bevor wir in die einzelnen Beispiele reingehen?
Ja, genau. Also ich glaube, der wichtigste Mechanismus, den ich vermitteln möchte, ist die Reaktanz oder wir sagen Kontrollaversion dazu in der Ökonomie. Das ist die Idee, ich mache freiwillig was. Aber wenn ich es vorgeschrieben bekomme, dann habe ich keine Lust mehr. Mhm. Also das kennen, glaube ich, viele von uns. Diejenigen, die Kinder haben, sowieso. Wenn ich meine letzte Woche, habe ich zu meiner Tochter gesagt, willst du nicht ein Bild malen für die Oma zu Hause, das wir ihr schicken können? Und sie sagt, Mama, Ich wollte gerade ein Bild malen, aber jetzt, wo du sagst, ich soll eins malen, habe ich keine Lust mehr. Und ich mache das viel lieber, wenn ich das aus mir heraus wissen will, als wenn du es mir sagst. Und das ist genau das Prinzip. Und das
lässt sich übertragen auf Klimaschutz.
Ja, wir haben das bei Corona-Maßnahmen stark gesehen und ich kann dann auch erklären, wie wir das untersucht haben und so weiter. Aber was auch wichtig ist, ist, Sie hatten vorhin gefragt, also in der Anmoderation, warum kann das gerade bei Leuten passieren, die grüne Werte haben? Und was passiert ist einfach, wenn man nicht motiviert ist, dann kann auch nichts zerstört werden. Yeah. Dann gibt es keine Motivation, die untergraben werden kann. Ja, und dann führt Kontrolle oder Pflichten dazu, dass man was macht, was man sonst sowieso nicht gemacht hätte. Aber kritisch sind diejenigen, die eben diese grünen Werte haben und motiviert sind, was zu machen, weil da ist Motivation, intrinsische Motivation vorhanden, die zerstört werden kann.
Und hängt das nur damit zusammen, dass dieser Vorschlag gemacht und ausgesprochen wird? Oder hängt das auch damit zusammen, dass der Vorschlag falsch unterbreitet wird?
Da hängt sicher vieles damit zusammen. Ich erkläre vielleicht ganz kurz, was wir gemacht haben, um zu verstehen. Also wir haben in einer repräsentativen Umfrage in Deutschland ungefähr 3.300 Menschen befragt, wie sie auf bestimmte Klimaschutzmaßnahmen reagieren. Das war damals noch an der Uni Konstanz in Zusammenarbeit mit dem Exzellenzcluster für Politik der Ungleichheit. Und wir hatten gefragt,
das wurde in Deutschland untersucht.
Ja, okay. Genau. Und wir haben gefragt, inwieweit man damit einverstanden ist, sich eine bestimmte Handlung auszuführen, also zum Beispiel weniger Fleisch zu essen, nicht auf private Kurzstreckenflüge zu gehen, die Raumtemperatur zu Hause auf 20 Grad oder 21 Grad zu begrenzen. Das war übrigens noch vor der russischen Invasion in die Ukraine, also bevor wir überhaupt diese Situation hatten. Und für all diese Situationen haben wir gefragt, inwieweit sind Sie damit einverstanden, eben das selbst zu machen, wenn diese Maßnahme von der Regierung dringend empfohlen wird, aber freiwillig bleibt. Und wenn die Maßnahme vorgeschrieben ist, verpflichtend ist und kontrolliert wird. Und wir vergleichen das Einverständnis. Ja, also wir fragen nicht, halten Sie sich daran? Weil wenn man Deutsche in einer Umfrage fragt, halten Sie sich an eine vorgeschriebene Maßnahme, dann sagen 95% ja.
Wir haben ja in Deutschland auch nur die besten Autofahrer. Alle können Auto fahren.
Genau. Zum Beispiel. Aber wir wollen wissen, wie sich die Menschen hinter der Maßnahme fühlen. Ja, damals bei der Impfpflicht konnte man sagen, ja, ich mache das, weil ich es machen muss, aber ich bin damit nicht einverstanden. Ich mache das gegen meinen Willen und das wollen wir rausfinden. Also wir vergleichen, sind die Leute weniger damit einverstanden oder mehr damit einverstanden, wenn es eine Pflicht gibt.
Und wie gefährlich ist das, wenn diese Reaktanz sozusagen passiert? Also Sie haben ja eben schon gesagt, es gibt dann die eine Gruppe, die hält sich dann halt vielleicht an was, was sie sonst nicht getan hätte. Da würde man dann bei gewünschten Dingen sagen, positiver Effekt. Aber bei der anderen zerstört man eine Akzeptanz dafür. Ob sie es trotzdem tun, weiß man nicht so genau. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie streng die Regel dann auch überprüft wird. Also was ist die Gefahr daran?
Also erstmal muss man gucken, wie häufig sind die verschiedenen Typen. Es gibt dann auch noch einen dritten Typ. Diejenigen, die gleich reagieren, ob es verpflichtend ist oder nicht, also die davon unabhängig sind. Mhm. Und wenn es viele gibt, die das eigentlich nicht machen würden, dann gibt es wenig Motivation zu untergraben. Wenn aber der Anteil derjenigen, die reaktant sind, sehr groß ist, dann muss man sich das überlegen. Und das Problem ist aber nicht nur, dass es das Zielverhalten beeinflusst. Also wenn wir an Maßnahmen, Konstruktionen denken, es gibt ein Zielverhalten, was ich erreichen möchte als politische Institutionen, zum Beispiel, dass die Leute weniger Auto fahren. Und man stellt sich in der Ökonomie vor, dieses Zielverhalten wird von zwei Faktoren beeinflusst. Das eine sind die Werte und das andere sind die Anreize. Und in der klassischen Vorstellung in der Ökonomie spielen Werte eigentlich keine Rolle, weil davon ausgegangen wird, dass die Menschen sogenannte Homo economicus sind. Das heißt, wir sind egoistisch. Und
das ist der Preis, der entscheidet.
Genau. Das Menschenbild ist aber nicht richtig. Viele Menschen haben soziale Werte, sind durchaus bereit und machen das auch gern, anderen zu helfen, haben grüne Werte, denken an Nachhaltigkeit und so weiter. Das heißt, erstmal muss man ernst nehmen, dass es diese Werte gibt, die untergraben werden können. Der zweite Punkt, der in der traditionellen Sichtweise fehlt, ist, die Annahme ist, wenn ich Gesetze einführe oder Maßnahmen verändere, dann beeinflusst das die Anreize. Was nicht berücksichtigt wird, ist, dass das auch die Werte beeinflussen kann. Und die Anreize und die Werte können in unterschiedliche Richtungen beeinflusst werden. Und wenn beides wiederum das Zielverhalten beeinflusst, dann muss man komplexer darüber nachdenken. Mhm. So, jetzt haben wir quasi mit irgendeiner Maßnahme, die das Zielverhalten hoffentlich beeinflusst. Sagen wir, wir wollen, dass die Leute weniger Auto fahren in Innenstädten. Dann macht man, was weiß ich, Parkplätze teurer und oder
nimmt Fahrstreifen weg. Das wird ja in Berlin zum Beispiel häufig gemacht.
Aus zum Beispiel.
Drei Fahrstreifen werden zwei und einer wird ein Fahrradweg und dann.
Genau. Und so weiter, genau. Dann regen sich die Leute vielleicht auf, weil das
viele
ihre
Leute regen sich auf.
Richtig. Und das führt aber nicht nur dazu, dass das Zielverhalten beeinflusst wird. Also dann kann man halt einfach weniger Auto fahren, weil es den Streifen nicht mehr gibt. Hm. Sondern es führt auch dazu, wenn die Werte beeinflusst werden. Und wir haben ja nicht für jedes Verhalten einen genauen Wert, sondern unsere Werte beeinflussen einen ganzen Zweig an Verhaltensweisen. Mhm. Und wenn unsere Werte beeinflusst werden, dann kann das eben auch ausstrahlen oder es ist wahrscheinlich, dass es auch ausstrahlt auf andere Verhaltensweisen.
Okay.
Zum Beispiel unser Wahlverhalten. Ja, wählen wir denn wieder die Partei, die diese Maßnahme eingeführt hat? Und damit ist dann die Überlegung, wie nachhaltig, wie politisch nachhaltig sind denn bestimmte Maßnahmen? Und wenn Klimaschutzmaßnahmen grüne Werte untergraben und damit nicht nur das Verhalten an sich des Autofahrens verändern, sondern eben auch die Unterstützung für die grünen Maßnahmen, dann sind diese Maßnahmen nicht nachhaltig.
Und führen dann auch im Zweifel dazu, dass man keine Parteien wählt, die solche Werte vertreten und dann auch entsprechende Maßnahmen durchführen wollen.
Genau.
Das klingt für mich aber nach einer ziemlich unlösbaren Aufgabe für eine politische Partei. Oder was kann man daraus lernen im Endeffekt?
Also unsere Studie zeigt drei Mechanismen, die eine starke Rolle spielen und für Reaktanz. Und das Allerwichtigste ist, ob die Menschen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen durch eine bestimmte Maßnahme. Und da sieht man, also zum Beispiel Norwegen hat das ganz toll gemacht. Die haben über Jahrzehnte im Prinzip kontinuierlich über wechselnde Regierungen und Koalitionen hinweg Elektroautos unterstützt. Mit Subventionen, mit dem Ausbau von Ladestationen und so weiter.
Also es
und
hilft.
Das hat dazu.
Es hilft, wenn nicht jede Regierung Regierung irgendwie wieder, die machen jetzt drei Schritte nach links, die nächste Regierung macht wieder drei Schritte nach rechts, sondern man verfolgt über Regierungen hinweg ein gemeinsames Ziel.
Absolut, genau. Das hilft und Alternativen zu schaffen hilft. Denn wenn es gute Alternativen gibt, dann fühle ich mich nicht in meiner Freiheit eingeschränkt, wenn eine Option wegfällt. Ja. Denken wir an die Fahrradinfrastruktur in Kopenhagen, die Fahrradhighways, die es da gibt. In Kopenhagen ist es viel umständlicher, mit dem Auto zu fahren als mit dem Fahrrad. Es gibt die grüne Welle, wenn man mit 20 km/h mit dem Fahrrad fährt, dann kommt man über alle Ampeln einfach grün über eine lange Strecke hinweg. All solche Sachen vereinfachen den Alltag, machen das Fahrradfahren zur Normalität und verändern so auch die Werte. Ich bin aus Konstanz nach Santa Fe umgezogen und Konstanz ist ja auch eine Fahrradstadt und das Fahrrad habe ich einfach gerne mitgenommen und schön ist übrigens auch zu sehen, dass sich seitdem mehrere Leute hier auch ein E-Bike gekauft haben. Ich brauche hier ein E-Bike, weil es sehr bergig ist.
Das heißt, ihre Werte haben sich nicht verändert, aber die der anderen verändern.
Der Santa Fe.
Ja, weil man auch einfach beobachten muss, glaube ich, dass es möglich ist. Wir sind hierher gezogen und viele haben gesagt, du ziehst in die USA, du kannst nicht ohne Auto sein. Aber die Stadt ist 1000 Einwohner groß. Das muss möglich sein, dachte ich. Und dann hat es auch so einen Lerneffekt.
Immer wieder erstaunlich, wie klein viele Städte in den USA sind. Das ist ja sogar eine Hauptstadt. Jetzt bin ich mal, glaube ich, richtig, oder? Santa Fe ist sogar die Hauptstadt von New Mexico. Halleluja. Aber und trotzdem nur 80.000, das ist schon manchmal für uns überraschend.
Regional oder geografisch wahrscheinlich sehr groß wieder, ne? Also die Amerikaner bauen ja gerne weiträumig.
Ja.
Ja, okay.
Es gibt kaum mehrstöckige Häuser hier.
Ja.
Aber es ist auch die älteste Hauptstadt von den Bundesstaaten in den USA. Also es ist auch eine sehr historische Stadt.
Und aber
da fehlte noch ein dritter Punkt, oder? Von den Dingen, die...
Ah ja, genau. Das eine war... Ach, da fielen noch zwei Punkte.
Oder noch zwei, genau. Wir haben jetzt erstmal die Alternativen durchgesprochen,
Also schränkt es meine Freiheit ein. Das war der Punkt.
Mhm. Da hätte es, wenn ich an der Stelle noch nachhaken, oder das Gegenbeispiel nochmal, wenn man dann Kurzstreckenflüge dazu aufruft, das nicht zu machen oder das sogar durch Steuern schwieriger macht, das könnte vielleicht noch funktionieren, aber es funktioniert definitiv nicht, wenn dann die Deutsche Bahn nicht zuverlässig Zugverbindungen anbietet, zum Beispiel.
So denke ich das, genau.
Okay.
Wir haben in der Studie gefunden, dass private Kurzstreckenflüge vergleichsweise wenig Kontrollaversion oder Reaktanz auslösen. Ich vermute, also wir sind gerade dabei, die Studie auch in anderen Ländern zu planen. Ich vermute, dass wir das in den USA nicht finden würden, weil es hier einfach keine Alternativen gibt. Die Leute wohnen über so große Entfernungen, haben ihre Familien irgendwo in anderen Bundesstaaten und es gibt nicht die Alternative, mit der Bahn zu fahren. Also da, in Deutschland oder in Europa hat man Alternativen, die aber funktionieren sollten.
Theoretisch, ja.
Ja, genau. Das andere ist eben der Glaube an die Wirksamkeit der Maßnahme. Bin ich davon überzeugt, dass eine bestimmte Maßnahme wirklich CO2 reduziert, wenn sich alle Leute daran halten? Mhm. Und da finden wir eben auch, je stärker man davon überzeugt ist, desto mehr unterstützt man die Maßnahme und desto weniger lösen diese Maßnahmen Reaktanz aus. Aber, und das ist interessant, es gibt eine Ausnahme, das sind die Maßnahmen, die stark in die Privatsphäre eingreifen. Und die sind immun. Also selbst wenn es als extrem wirksam wahrgenommen wird, wenig Fleisch zu essen oder kein Fleisch, wenn es da Beschränkungen gibt,
sind die Leute nicht mehr dabei.
Genau. Und das ist auch der dritte Punkt. Also inwieweit greift diese Maßnahme in meine Privatsphäre ein? Und das Heizungsgesetz ist so ein Thema. Ja, ich lasse mir doch nicht sagen, womit ich heize. In den USA ist gerade das Gasherd-Thema groß. Die Idee war eigentlich nur, dass in bestimmten Neubauten in New York keine neuen Gasherde eingebaut werden sollen, was aber ankommt, ist, die Regierung greift in meine Küche ein und schreibt mir vor, wie ich kochen soll.
Robert Habeck kommt vorbei und reißt die Heizung raus und Joe Biden kommt vorbei und reißt den Gasherd raus oder so in diese Richtung.
Ja.
Das war bestimmt kein Vorschlag von Donald Trump, glaube ich.
In den USA war es auch damals die große Debatte um die Entscheidungsfreiheit bei Glühbirnen. Ich lasse mir doch nicht sagen, welche Glühbirne ich hier in mein Haus in die Lampe schraube. Ich lasse mir doch nicht sagen, was ich für Licht hier habe. Also all diese Maßnahmen, die nah an das Private gehen, die so eine Grenze überschreiten, das ist meine Privatsphäre, ihr habt hier nichts zu suchen. Da ist es ganz schwierig.
Und wenn Sie sagen, das ist immun, dann ist das dauerhaft immun oder hilft es mit Argumenten?
Oder mit ganz viel Geld?
Oder mit sehr viel Geld. Das wäre dann ja eher wieder ein Anreiz für Alternativen. Ne? Wenn man wieder sagt, wir geben euch aber quasi den Elektroinduktionsherd umsonst, dann würden sich wahrscheinlich trotzdem viele Menschen dafür entscheiden. Aber die Alternative hatten wir ja schon. Gibt es die Möglichkeit, Überzeugungsarbeit zu leisten?
Ja, das Interessante ist, wenn man genau hinguckt, diese Maßnahmen, die in die Privatsphäre eingreifen, sind immun, wenn es um die Überzeugung der Wirksamkeit geht. Aber nicht, wenn es um Freiheitseinschränkungen geht. Das heißt, ich kann davon überzeugt sein, dass es total viel bringt, CO2 einzusparen, wenn ich das und das mache. Aber es geht zu sehr in meine Privatsphäre und ich lasse mir das nicht vorschreiben. Dann ist mir das egal. Wenn es aber meine Freiheit nicht einschränkt, wenn ich das Gefühl habe, diese Maßnahme schränkt mich nicht in meinen Freiheiten ein, dann reduziert das deutlich den Widerstand und die Reaktanz und verbessert die Unterstützung. Also ich denke, gute Alternativen sind total zentral und das auch langfristig anzubahnen. Eben, wie wir das vorhin schon über mit Norwegen oder den Fahrradstraßen besprochen hatten, das muss langfristig wachsen und neue Freiheiten geben.
Und konnten Sie messen, wie heftig dieser Effekt sozusagen ist? Also was bedeutet das in der Reaktanz? Sie haben jetzt eben schon gesagt, na gut, die sind dann nicht mehr bereit, die Maßnahmen umzusetzen, eventuell, je nachdem, wie zwingend sie eingeführt werden. Langfristig verändert das das Wahlverhalten. Aber wie groß ist die Gruppe, bei der das dann wirklich so heftig ist und dieses typische Pendulum, was man ja immer wieder beschreibt, oder eben dieses Backsliding dann eben auslöst?
Wir haben zwei Sachen uns angeschaut. Das eine ist wirklich, wie groß ist der Anteil der Leute, die reaktant sind bei Klimamaßnahmen? Und was mich absolut erstaunt hat, ist, dass der Anteil bei über 50% liegt bei den meisten Klimamaßnahmen und größer ist als bei den Corona-Maßnahmen.
Okay.
Also wenn es um die Wohnraumtemperatur geht oder Fleischkonsum, wenn man das in der aktuellen Situation regulieren würde mit Pflichten, würde man sich mehr Widerstand einfangen als gegen eine Corona-Impfpflicht.
Gibt es da auch Hintergründe zu den Ursachen? Weil bei Corona das ja mehr oder weniger die Gesundheit der Bevölkerung im Vordergrund steht und man die dann doch deutlicher sehen kann als Klimaschutz, der vielleicht in 30 Jahren etwas bringt?
Genau, ich denke, bei Corona hatte das immer noch eine nahe, zeitlich und räumlich nahe Auswirkung. Mhm. Also mein Verhalten schützt
meine Leute im Seniorenheim,
Eltern, mein, genau,
oder so.
Okay. Genau und so weiter. Und auch mich selbst.
Mhm.
Wenn ich CO2 einspare, beeinflusst das jemand anderen auf einem anderen Teil der Erde Jahrzehnte später. Also da ist die Kopplung zwischen meinem Verhalten und der Konsequenz eine viel schwächere. Ich denke, das macht einen großen Unterschied aus und man hat selbst weniger davon. Bei vielen Corona-Maßnahmen hatte man den Effekt, dass es mich selbst auch schützt. Und das ist bei Klimamaßnahmen weniger. Aber man kann natürlich viele Maßnahmen so umgestalten, dass die Leute dennoch davon profitieren. Das ist viel schöner, aus meiner Sicht, mit dem Fahrrad zur Arbeit und zur Schule zu fahren, als mit dem Auto. Ich habe frische Luft, die Sonne scheint hier und habe mich dabei noch bewegt.
Ja, das mit der frischen Luft ist in Berlin noch ein Problem, aber
okay. Ja, aber auch wenn es weniger Autos gäbe, wäre das auch weniger ein Problem.
Absolut.
Das habe ich jetzt irgendwo an der Stelle eingeworfen aus Shanghai gehört, dass man da tatsächlich die Autos einfach nicht mehr hört, sondern das war so surreal, so wurde es beschrieben, dass man dort überall Vögel zwitschern hat, mitten in einer Millionen Einwohnermetropole.
Ja, also ich war ja an einem Abstand von sogar länger. Also ich habe ein Auslandssemester in Shanghai gemacht und war dann 12 Jahre später, ja, es war so viel, nochmal mit Robert Habeck da und man hat die Stadt nicht wiedererkannt. Also vor allem, weil man eben so weit gucken konnte, weil kein Smog da war. Jetzt war in Shanghai nicht immer so dramatisch wie in Peking, der Smog, aber das ist schon heftig, gerade was die Geräuschkulisse angeht.
Ist es dann einfacher mit so einer langfristigen Perspektive und Politik, wenn man sich keine Sorgen um Wahlen machen muss wahrscheinlich?
Ja, so
aber
kann man
gibt
sehen.
Es übrigens ja auch ganz interessante optimistische Neuigkeiten von den ganzen großen Städten. Also ein Kollege von mir hier, Louis Spettenkur, er ist in Chicago und beschäftigt sich mit Städten. Mhm. Und er hat gezeigt, wie erfolgreich die Großstädte auf der Welt zusammenarbeiten. Also New York ist ja so unser USA-Paradebeispiel. Aber die Städte koordinieren sich. Der erste große Schritt war, CO2 überhaupt zu messen und aufzuzeichnen, zu gucken, wo liegen wir und sich dann gegenseitig Tipps zu geben, wie man CO2 einsparen kann. Und das scheint international extrem gut zu funktionieren, dass die Städte sich gegenseitig helfen und da auch vorankommen.
Ja, spannend. Da gibt es auch im Rahmen der Klimakonferenzen dieser COPs immer Zusammenschlüsse aus immer mehr Großstädten weltweit, die dann auch gemeinsame Ausstiegspläne und solche Dinge beschließen.
Und auch so Best-Practice-Modelle. Also
da sind nicht nur Städte drin, oder? Die Best-Practice machen, aber genau, die tauschen sich aus und beschließen gemeinsame Ziele. Was ich noch fragen wollte, ist im Vergleich auch zu den Corona-Maßnahmen, zumindest in Teilen, aber auch, weil dieses Thema Klima und Nachhaltigkeit ist natürlich auch eine Gefahr für gewisse Besitzstände. Und jetzt wissen wir ja auch schon, dass da teilweise auch sehr aktiv einfach gegengearbeitet wird. Und Sie hatten eigentlich ganz spannend aufgezeigt, wie wichtig auch der Glaube an die Wirksamkeit zum Beispiel der Maßnahmen ist. Das ist etwas, was immer wieder gerne untergraben wird mit den Erzählungen, wir machen doch nur so wenig davon aus und das bringt nichts, wenn Deutschland Klimaziele verfolgt. Also das auf der größeren Ebene und auch im kleineren Bereich wird es natürlich immer gerne runtergebrochen und auch auf anderen Ebenen wird natürlich immer die Akzeptanz auch aktiv untergraben. Reicht es da Alternativen, indem zum Beispiel die Alternativen schlecht gemacht werden, fällt mir gerade noch ein. Also die Wärmepumpe wurde auch aktiv von gewissen Akteuren schlecht geredet. Wie lässt sich dieses Dilemma dann auflösen?
Ich denke, der langfristige Weg ist wirklich, an den Werten zu arbeiten. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass es nicht meinen Werten entspricht, mich auf die eine oder andere Art zu verhalten, dann ist es verankert. Aber auch wenn wir über Freiheitseinschränkungen sprechen, wir müssen uns immer wieder darüber klar sein, meine Freiheit hört da auf, wo sie in die Freiheit eines anderen einschränkt. Ja, das ist, denkt man ans Tempolimit zum Beispiel. Kann ich dazu noch kurz was sagen zum Tempolimit?
Oh, unbedingt. Das gibt es ja in den USA.
Ja, genau, in der Schweiz auch. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die ja ganz heiß diskutiert wird, die in Deutschland viel mit Identität zu tun hat, aber die eigentlich politisch gut umsetzbar ist, die, wenn man an die Gesamtstruktur der Deutschen denkt, sicher nicht bei der Mehrheit eine Reaktanz auslösen würde, sondern eher bei einer Minderheit, die vielleicht sich stark eingeschränkt fühlt, weil es mit Identität zusammenhängt. Aber das ist eigentlich eine Maßnahme, die man verpflichtend gut umsetzen könnte. Wir hatten vor 50 Jahren die Einführung der Gurtpflicht. Und das war am Anfang auch unbeliebt. Aber ziemlich schnell ist es die Norm geworden. Und Kinder, die jetzt aufwachsen, fühlen sich total unsicher im Auto, wenn sie nicht angeschnallt sind. Also Mama, du kannst erst fahren, wenn ich angeschnallt bin. Mhm. Also so. Insgesamt zeigt unsere Forschung auf keinen Fall, dass man auf Vorschriften und Pflichten verzichten sollte. Aber man muss gucken, an welcher Stelle können sie nach hinten losgehen und was kann man machen, um das zu verhindern oder abzumildern, weil der Effekt eben auch massiv sein kann.
Also das war ein Plädoyer fürs Tempolimit, nehme ich raus.
Also es ist im Vergleich zu anderen Maßnahmen eine Sache, die man gut implementieren kann, die man gut kontrollieren kann. Wenn ich eine Maßnahme einsetze, die Reaktanz hervorruft, die ich aber eigentlich gar nicht gut kontrollieren kann, zum Beispiel eine Impfpflicht, dann ist es schwieriger. Aber Sachen, die, und das zurück zu dem, meine Freiheit hört da auf, wo sie in die Freiheit der anderen eingreift, andere zu schützen, all diese Sachen spielen da eine Rolle. Hm. Solche Maßnahmen kann man eher implementieren als andere, die da vager sind.
Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, man kann einiges an Tipps und Tricks hier auch mitnehmen für alle, die mit diesen Themen kommunizieren oder eben auch im privaten Umfeld umgehen. Und wir schicken ganz liebe Grüße nach Santa Fe, New Mexico.
Und nicht Kalifornien.
Und freuen uns, genau, wenn wir wieder mit Ihnen sprechen dürfen, vielleicht wenn Sie in Kopenhagen sind, dann auch in einer gleichen Zeitzone.
Ich schicke ganz viele liebe Sonnengrüße nach Hause.
Sonnig ist es bei uns ausnahmsweise auch.
Oh, sehr gut. Bei uns immer noch nicht.
Das könnte ein verrückter Tag sein. Also nochmal vielen Dank und auf Wiederhören.
Vielen Dank auch. Ciao.
Tschüss.